Hallo und herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily am Mittag. Bei uns ist heute Ben Stolze, Founder und CEO von Urbify. Das Berliner Startup, das 2019 gegründet wurde, verspricht schnelle Lieferlösungen am selben und nächsten Tag. Unternehmen wie Rewe, Asos und The Hut Group nutzen Urbify bereits verlässlich. Und Ralf Hüb, der ehemalige Co-Investor von Advent International, investiert 2 Millionen in das junge Startup. Der 99%ige Zustellerfolg beim ersten Zustellversuch soll durch die Investition jedem E-Commerce-Händler in Europa zugänglich sein. Alles weitere und mehr gibt es jetzt im Interview. Gleich nach den Verbraucherhinweisen legen wir los. Ich wünsche euch viel Spaß.
Werbung.
Ihr seid Female Entrepreneurs im Tech-Bereich und habt eine innovative Business-Idee? Dann aufgepasst! Xathon, der Business-Hackathon von Henkel DX Ventures, bietet euch die Plattform, um eure Early-Stage-Ideen zu verwirklichen. Erweitere dein professionelles Netzwerk, arbeite mit MentorInnen und anderen erfolgreichen GründerInnen an deinem Geschäftsmodell. Pitche vor Investoren und nutze die Chance auf ein Preisgeld von 25.000 Euro. Bewerbt euch noch bis zum 31. Juli unter henkel.com/xathon und seid vom 1. bis zum 3. September in Berlin dabei. Xathon schreibt sich übrigens Xathon.
Das war die Werbung. Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily Interview.
Also ich freue mich sehr, Ben Stolz ist hier, Founder und CEO von Urbify. Hallo Ben.
Hi Jan, grüß dich, freue mich hier zu sein.
Ja, freue mich, dass wir sprechen. Glückwunsch erstmal zur Runde.
Vielen lieben Dank.
Ja, und hast du mir im Vorfeld erzählt, ihr habt gerade schon das Geld zum Teil ausgegeben oder gut angelegt. Ihr habt euer neues Office gerade bezogen, ne?
So ist es, ganz genau. Wir sind jetzt seit nunmehr einer Woche hier, sind hier in Berlin-Kreuzberg in unsere neuen Räumlichkeiten gezogen. Und klar, neues Office ist immer ein bisschen mit Investitionen verbunden, aber das ist natürlich für das gesamte Team. Dementsprechend haben wir uns da nicht lumpen lassen und haben uns jetzt hier relativ schön eingerichtet. Warten noch auf so ein paar Sachen. Ist ja im Moment so ein bisschen schwierig, was die Bestellung von Möbeln angeht. Aber wir sind auf jeden Fall auf einem sehr, sehr guten Weg und freuen uns drauf.
Das heißt, das Thema Lieferkette habt, obwohl ihr ein Logistiker seid, ein Logistikexperte habt, trotzdem habt ihr damit auch Themen, ja?
Definitiv. Ich glaube, das Spannende ist in dem ganzen Thema, dass man, wenn man solche Lieferketten abgibt, immer auf den Gegenüber angewiesen ist und darauf, dass seine Arbeit entsprechend gemacht wird. Und ich glaube, da haben wir zumindest bei unseren Kunden immer ein sehr gutes Vertrauensverhältnis aufgebaut, dass da ruhigen Gewissens diese Lieferungen abgegeben werden können. Hier scheint es tatsächlich der Fall zu sein, dass da jemand eingesetzt wurde, der nicht ganz so zuverlässig gewesen ist.
Ja, da können wir den guten Gründer Werbung in eigener Sache erstmal und erklären, dass ihr eigentlich der bessere Partner seid. Ne? Erzähl doch mal genau, was ihr macht.
Klar, gerne. Also vom Ursprung her ist Urbify ein Technologieunternehmen. Wir haben seinerzeit angefangen, in den Logistikmarkt hineinzuschnuppern, tatsächlich durch eine sehr pragmatische Problematik, die sich damals beim Rewe Lebensmittellieferservice ergeben hat. Und zwar ist es so, dass der Rewe Lebensmittellieferservice nicht ausschließlich auf eigene Fahrer und Fahrzeuge setzt, sondern auch einen Anteil über Dritte vergibt oder ausliefert. Und wir haben uns im Endeffekt zum damaligen Zeitpunkt das Ziel gesetzt, weil es de facto ein Problem war zu der Zeit, die Qualität in der Zusammenarbeit mit genau diesen Partnern zu verbessern. Das ist uns dann erstmal durch großen operativen Aufwand gelungen und haben dann sukzessive dafür eine entsprechende Softwarelösung entwickelt, mit dem Ergebnis, dass wir wirklich wahnsinnig gute Qualitätsmerkmale bei der Auslieferung haben erzielen können. Und dann auch natürlich mit dem Ergebnis, dass wir damals mit einem Lagerstandort hier in Berlin, das wir Anfang 2020 angefangen haben und inzwischen deutschlandweit der größte Partner vom Rewe Lebensmittellieferservice sind. Das war der Ursprung und inzwischen haben wir ein weiteres Standbein aufgebaut und das ist gerade so das heiße Thema, um das sich alles dreht. Und zwar ist Anfang 2021 Lieferie, das ist eine ehemalige Hermes-Tochter, aus dem Geschäft gegangen und die war spezialisiert auf das Thema, ich sage jetzt mal Same-Day, Next-Day-Delivery und die haben ein riesiges Vakuum im deutschen Markt hinterlassen und wir haben uns dann einfach gedacht, Mensch, dieses Vakuum füllen wir auf und bieten genau einen Service dieser Art an. Haben uns dann umgeschaut, wer die größten Kunden von Lieferie damals waren, die ein entsprechendes Volumen bringen konnten, um uns sozusagen es zu ermöglichen, so eine Infrastruktur aufzubauen. Das waren in dem Falle HelloFresh und ASOS. Mhm. HelloFresh hat es zwischenzeitlich erstmal intern gelöst, die ganze Auslieferung. ASOS hat eine Ausschreibung gemacht Anfang 2021. Da hatten wir dann Erfolg und haben diese Ausschreibung gewinnen können. Mit dem Ergebnis, dass wir dann relativ zackig diese deutschlandweite Infrastruktur aufgebaut haben. Also haben da eigentlich deutschlandweit expandiert innerhalb von 6 Monaten. Das hat es, glaube ich, in der Logistikbranche auch noch nicht gegeben. Das haben wir wirklich durch ein richtig geiles Team-Effort hingekriegt. Und genau, jetzt sind wir, wie gesagt, in diesem E-Commerce-Space unterwegs und bieten da Premium-Lieferungen auf Same-Day- und Next-Day-Basis an, inzwischen auch für einige andere große Großkunden in dem Bereich. Und wir bieten, wie gesagt, sowohl die Software in-house an, die sind vollständig von uns entwickelt, von unserem Tech-Hub in Kroatien, da haben wir auch eine Gesellschaft, und natürlich auch die Operative, die dazu gehört. Das heißt, hier treffen beide Welten aufeinander und ich glaube, auch nur so kann man genau in diesem Space erfolgreich sein.
Aber wir reden trotzdem immer über die letzte Meile, ne?
Ja, wir reden tatsächlich über ein bisschen mehr als das. Also tatsächlich ist es so, wenn wir jetzt beispielsweise mal den Referenzkunden ASOS nehmen, dass deren Lager hier in der Nähe von Berlin ist, da holen wir tatsächlich die Pakete ab und liefern die in alle unsere deutschen Hubs und das ist sozusagen die sogenannte Mittelmeile und machen dann auch die Auslieferung auf der letzten Meile. Und wir haben sogar noch eine eigene Lagerlösung, wo wir dann das ganze Thema mit Scanning, Labeling, Sortieren und solchen Sachen ebenfalls mit unserer Software abdecken können.
Spannend. Dieses Thema mit Lieferi, das ging ja damals ziemlich durch die Presse. Ne? Konntet ihr das nachvollziehen? Also das war ja eigentlich, wenn man so von draußen drauf geguckt hat, war das irgendwie so ein ziemlicher Fauxpas von Hermes Lieferi in die, glaube ich, sogar Insolvenz zu schicken oder zumindest irgendwie zu schließen. Klang für mich eigentlich sehr, sehr wichtigen Teil, sehr, sehr zukunftsfähigen Teil von Hermes eigentlich. Wie hast du das gesehen?
Das ist auch unsere Einschätzung. Ich glaube, wir würden uns jetzt selber nicht in diesem Bereich bewegen, wenn wir da eine andere Einschätzung hätten. Aber genau wie du sagst, es ist nicht ganz von uns zu ergründen gewesen, warum das passiert ist. Was man aus der Presse hat entnehmen können, war es wohl so, dass wirklich es da, ich sag mal, Schwierigkeiten gab, in Richtung der Profitabilität zu gehen. Das ist ein Thema, wo wir ein sehr starkes Augenmerk drauf haben. Nichtsdestotrotz ist es für uns am Ende des Tages auch schwer nachzuvollziehen, warum Hermes das eingestellt hat. Weil, wie gesagt, von dem, was wir vom Markt her sehen und wie sich auch die Kundenwünsche zu schnellen Premium-Lieferungen geändert haben, ist es eigentlich komisch, dass dieses Zukunftsfeld an der Stelle abgestellt wurde. Aber was die genauen Beweggründe dafür gewesen sind, das kann ich nicht sagen.
Das heißt, da habt ihr jetzt auch noch nicht rausgefunden, was noch vielleicht, weil also Profitabilität ist natürlich für ein Unternehmen wie Hermes wichtig, ne? Kann man schon sagen, dass die irgendwann da zumindest wahrscheinlich so Break-Even sehen wollen. Das ist jetzt für ein Startup natürlich immer der große Vorteil. Jetzt seid ihr fremdfinanziert, da geht es vielleicht anders. Aber trotzdem, ist das der einzige Grund oder siehst du auch zum Beispiel, ich weiß nicht, Komplexitätsgründe oder irgendwie, ich weiß nicht, Kundenunzufriedenheiten in dem Thema oder was? Also was könnten noch für Argumente für Hermes bewogen haben, Lieferi zuzumachen?
Nun, also ich glaube, wenn man ein bisschen hinter die Kulissen schaut, dann kann man auf jeden Fall eine Sache bei Lieferi festhalten. Und zwar, Lieferi hat relativ viele unterschiedliche Geschäfte betrieben. So, also für viele ist es wahrscheinlich nicht bekannt gewesen, aber Lieferi ist beispielsweise Unternehmer bei Amazon gewesen damals. Sie haben dann noch viel, ich sag mal, Fremdleistung gemacht, die jetzt nichts mit der eigentlichen Lieferilösung zu tun hatten, wie beispielsweise Cross-Docking und Relabeling von Paketen für Dritte. Das hilft dann sozusagen erstmal nur bedingt weiter das eigene Geschäft aufzubauen. Im Zweifel ist das profitabel, das mag dann auch Spaß machen, aber am Ende des Tages ist dieses gesamte Logistikgeschäft natürlich ein Volumengeschäft und da ist es eigentlich ausschließlich interessant, wie viel Volumen man durch die eigene Infrastruktur schiebt und dementsprechend glaube ich, dass man sich da eventuell verzettelt hat. Das ist wie gesagt eine Mutmaßung und dann auch entsprechend, wie du richtig gesagt hast, diese Komplexität, die dann natürlich auch in einem entsprechend größeren Overhead resultiert, da im Endeffekt vielleicht dafür gesorgt hat, dass die Zahlen nicht so gestimmt haben. Am Ende war das Volumen da und am Ende, das bedeutet im Endeffekt Anfang von Corona, da sind die Sendungen natürlich bei allen E-Commercern durch die Decke gegangen. Und da war es dann auch so, dass Lieferi zum Ende hin schwarze Zahlen geschrieben hat. Aber wie gesagt, ich glaube, dass einfach der Weg dahin wahrscheinlich für Hermes dann auch ein bisschen zu lange gedauert hat.
Volumenseitig, wo steht ihr da jetzt gerade, vielleicht auch im Vergleich zu Lieferi?
Das kann ich offen gestanden gar nicht sagen, weil das, was Lieferi sozusagen in deren Volumen mit einbezogen hat, wie ich schon gesagt habe, also wenn wir jetzt beispielsweise für Amazon fahren würden, was wir nicht tun, was wir nicht beabsichtigen, dann sind wahrscheinlich diese Zustellungen ebenfalls in die Zahl mit eingeflossen. Was ich jetzt bei uns auf jeden Fall verkommunizieren kann, wir sind ungefähr bei knapp 10.000 Zustellungen über das Lebensmittelgeschäft, aber auch im E-Commerce-Bereich unterwegs.
In welcher Zeiteinheit?
10.000 Pakete am Tag.
Am Tag, okay.
Genau. Und oder 10.000 Zustellungen, muss man fairerweise sagen, weil Lebensmittel ja in der Regel nicht in Paketen verschickt werden. Genau. Und das ist eigentlich jetzt so der Weg, auf dem wir unterwegs sind, versuchen das natürlich sukzessive jetzt weiter zu erhöhen und haben da jetzt mit Sicherheit auch noch eine große Herausforderung vor uns mit dem Peak, der dann im November und Dezember auf uns wartet. Und da wird mit Sicherheit noch einiges auf uns zukommen, aber wir haben auch eine prall gefüllte Sales Pipeline, deswegen werden wir auch da einige Maßnahmen noch ergreifen müssen, damit die Infrastruktur diese Volumina auch weiter stemmen kann.
Aber 10.000 Pakete am Tag ist ja schon echt noch eine Hausnummer, ne? Muss ich sagen, also Hut ab davor, da habt ihr euch gut etabliert, ja.
Ja, also die Entwicklung war auf jeden Fall gut. Also das ist natürlich jetzt, wie gesagt, gestreckt über beide Bereiche, sowohl Lebensmittelgeschäft als auch das E-Commerce-Geschäft.
Ja, trotzdem.
Aber grundsätzlich haben wir da natürlich den Vorteil gehabt, dass wir jetzt wirklich einige Großkunden haben gewinnen können und die bereiten natürlich ein entsprechendes Volumen vor.
Ja, wie ist das? Also Stichwort Großkunden, du hast ja HelloFresh gerade schon angesprochen, dass die jetzt quasi also von Lieferer raus sind. Ich glaube, das war sogar schon vorher angekündigt, ne, dass sie dann anfangen, das auch quasi mal selbst zu probieren. Wann ist es denn für ein Unternehmen sinnvoll, eine eigene Flotte aufzubauen? Ist das nur die Größe oder ist es vielleicht hinterher auch die Kundennähe, die man haben möchte, oder was gibt es denn noch für Faktoren?
Ja, das ist tatsächlich eine berechtigte Frage. Wir haben natürlich oder wir vertreten natürlich die Haltung, dass es am besten so ist, dass man immer versucht, über jemanden zu arbeiten, der grundsätzlich logistisch Pakete oder Sendungen konsolidiert.
Also der Experte quasi, ja?
Genau, exakt. Und das ist, glaube ich, das, was wir in der Perspektive als ratsam sehen. Das hält aber tatsächlich gewisse große Player nicht davon ab, diesen Schritt anders zu gehen, nämlich zu sagen, hey, wir machen das in-house, analog Rewe, die es jetzt für einen Teil noch machen, HelloFresh genauso. Allerdings muss man bei beiden, sowohl Rewe als auch HelloFresh, sagen, dass das ja nicht 100% in-house geschieht. Also das heißt, da werden natürlich viele oder größere Anteile des Volumens werden intern versandt, aber ich sag mal so, die Logistiker, die das dann ausliefern, da ist immer noch ein relativ großer Anteil extern. Und ich glaube, dass das auch der richtige Weg am Ende des Tages ist, weil wenige dieser Firmen, sei es jetzt ein Rewe, sei es jetzt ein HelloFresh, Expertise haben in dem Umfang, um dann auch diese ganzen anderen Herausforderungen, die damit einhergehen, wie beispielsweise Fahrpersonal zu rekrutieren, wie beispielsweise Flottenmanagement zu betreiben, dass diese Aufgaben dann auch in einer entsprechenden Qualität bewerkstelligt werden können, dass das Ganze am Ende des Tages auch noch profitabel ist und Spaß macht.
Aber ich höre auch raus, eure Kernkompetenz soll sein, Pakete zu versenden und wahrscheinlich auch nicht die größten Pakete, ne? Dann, also ich vermute mal, sowas wie jetzt, sag mal, bei Flaschenpost zum Beispiel, würdet ihr nicht machen wollen, ne?
Nein, also das ist tatsächlich so, ich sag mal, da gibt es auch Spezialisierung im gesamten Markt. Das heißt, wenn man jetzt meinetwegen großes Sperrgut oder Ähnliches verschicken möchte, da gibt es Player wie GLS oder sowas, die können das gut, die sind darauf spezialisiert. Wir sind wirklich darauf spezialisiert, das ganze Thema E-Commerce anzugehen. Das heißt, kurze Laufzeiten für die Endkunden, ein später Order-Cut-Off. Das heißt, die Kunden können bis Mitternacht im Online-Shop bestellen und bekommen es noch am nächsten Tag von uns geliefert. Zustellzeiten zwischen 16 und 21 Uhr, sprich zu der Zeit, wenn die Kunden auch tatsächlich zu Hause sind und angetroffen werden können. Und das ist sozusagen unser Steckenpferd. Das bedingt sich sozusagen dadurch, dass wir natürlich dann im E-Commerce kleinere Pakete haben. Das heißt, wir haben jetzt keine Ahnung, keine Computer oder dergleichen, wo dann auch gut und gerne mal ein paar Kilo zusammenkommen oder irgendwelche sperrigen Sachen wie Flaschenpost, das, was du gerade angesprochen hast, das sind die Dinge, die wir nicht machen, weil die auch tatsächlich sehr stark unsere Infrastruktur beanspruchen. Da versuchen wir schon, ich will nicht sagen, uns die Rosinen rauszupicken, das wäre falsch, aber da schon eine gute und ausgewogene Mischung zu haben, um, wie gesagt, einfach, ich sag mal, wie soll ich das ausdrücken? Die Pakete sollen auf jeden Fall nicht allzu groß sein.
Wie schaust du denn auf diesen ganzen Lebensmittellieferdienstmarkt? Wir haben da ganz, ganz verschiedene Modelle, ne? Jetzt seid ihr nah an Rewe dran, aber Rewe hat ja steht oft auch in der Kritik, weil sie zu wenig Lieferfenster haben übrigens, ne? Ist immer so das Beispiel, was man da heranzieht, wenn man sagt, wie es eigentlich nicht laufen soll. Aber dann haben wir ja quasi diese ganzen Milchmann-Produkte oder Methoden, ne? Picknick zum Beispiel. Oder wir haben so Sachen wie dann auch Gorillas oder auch Flaschenpost ist ja irgendwo auch in dem Markt unterwegs. Die kommen dann quasi mit dem vom Getränkebereich her, also von dem sperrigeren Bereich, aber haben trotzdem Lebensmittel mit dabei. Wie wird das sich entwickeln? Wer wird da das Rennen machen?
Das ist eine sehr gute Frage. Also prinzipiell, was wir in der Branche wahrnehmen, es ist sehr, sehr fragmentiert inzwischen. Das bedeutet, genau das, was du gesagt hast, du hast meinetwegen den Wocheneinkauf beim Rewe-Supermarkt, wo du dann, ich sag mal, vielleicht eine Woche im schlimmsten Fall im Voraus planen musst, um dein Lieferzeitfenster zu bekommen. Da bekommst du aber ein entsprechend großes Sortiment. Du hast die Anbieter, die ein ähnliches Sortiment anbieten, aber ein anderes Konzept fahren, das Milk-Run-Prinzip. Das ist tendenziell natürlich eine feine Sache für den Anbieter, Für den Kunden ist es allerdings auch so, dass er dann nur zu bestimmten Tagen seine Lieferung erhalten kann, was dann auch nicht immer sozusagen im Interesse des Kunden ist.
Aber sehr klar, ne, muss man sagen. Ja,
ja, absolut, ja, absolut, ja. Das auf jeden Fall. Mhm. Und die anderen Anbieter, sage ich jetzt mal im Quick-Commerce, sage ich mal, das ist dann so eher die Gorilla-Schiene. Flaschenpost ist nochmal ein bisschen anders geartet, mhm, aufgrund der Spezialisierung mit den Getränken. Ich glaube, das ist auch nochmal ein Case, der auch, was die Rentabilität angeht, sich vielleicht eher ausgehen wird oder schneller ausgehen wird als das klassische und herkömmliche Lebensmittelgeschäft. Mhm. Aber du hast auch noch andere Anbieter, sei es jetzt Knusper oder sei es auch jetzt habe ich den Namen vergessen.
Aber Knusper würde ich jetzt zum Beispiel als Picknick-Konkurrenten sehen, ne? Also das ist so die gleiche Ecke, ne, glaube ich, oder?
Ja. Ähnlich, mhm, ähnlich, ja, genau. Aber was man da halt wirklich sagen muss, die haben natürlich Beispiel gegenüber Rewe gewisse Vorteile, wenn sie jetzt neu in den Markt kommen, dass sie gewisse Legacy in der Stelle nicht haben. Rewe ist ja schon relativ lange in dem ganzen Bereich unterwegs. Mhm. Das kann man auch erkennen. Aber ich glaube, dass sich da am Ende des Tages wirklich nur die durchsetzen werden, die eine entsprechende Größe haben. Weil am Ende des Tages ist es wie in fast jedem anderen logistischen Bereich so, die Dropdichte ist entscheidend. Mhm. Und da muss man ganz ehrlich sagen, da hat Rewe einen enormen Vorteil gegenüber vielen anderen, die jetzt neu in den Markt hineindringen, weil sie einfach schon so groß sind und auch als, ich sag mal, aus der deutschen Konsumentenperspektive auch immer die erste Go-To-ID sind, wenn es um das Thema Lebensmittel geht. Deswegen, da wird sich einiges tun. Was ich anzweifle, ist tatsächlich, dass sich das in dem Quick-Commerce so stark etablieren wird, eben weil die Margen einfach so gering sind und das, was da inzwischen an einem Rad gedreht wird, was man tatsächlich auch sehen kann, viel davon ist durch Investorengelder subventioniert. Da bin ich noch etwas skeptisch. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Mhm. Aber ich glaube, dass es wirklich nur dann gehen wird, wenn man ein vergleichsweise großes Sortiment hat mit sehr effizienten Prozessen und dann entsprechend auch einer großen Dropdichte bei den Endkunden.
Mhm. Quick-Commerce, die Skepsis teile ich. Es könnte natürlich auch ein Modell sein für Rewe, ne? Irgendwann zu sagen, wir wollen da den Kundenservice erhöhen und wollen genau dieses Thema Liefergeschwindigkeit eigentlich in den Mittelpunkt stellen, weil das ist also für mich eigentlich gar nicht nachvollziehbar, dass jemand wie Rewe das noch so, weiß nicht, so dürftig da performt. Ne?
Ja, die sind ja bei Flink investiert. Ne? Also ja. Die haben ja tatsächlich sich daran beteiligt und das muss man auch ganz ehrlich sagen, ist ein enormer Vorteil, den Flink inzwischen hat, auch gegenüber einem Gorillas, weil natürlich durch die Einkaufsmöglichkeiten und Konditionen, die Rewe dann auch einem Flink bieten kann, wird das ganze Thema Quick-Commerce für die dann natürlich auch nochmal attraktiver. Das heißt deswegen, da ist wahrscheinlich die Messe noch nicht gelesen, aber die sind da schon auf Zack, würde ich jetzt mal sagen, was diese ganzen Bewegungen angeht. Und ich glaube, mit dem Investment an Flink haben sie, glaube ich, da auch schon mal den richtigen Schritt gemacht, beziehungsweise sich in diese Richtung auch noch die Tür offen gehalten.
Ja, waren aber auch bei Durst investiert, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, haben das wieder verkauft.
Korrekt.
Ne? Und zeitgleich bei Gorillas ist ja, glaube ich, Kaufland zumindest ein Partner. Ja, ich weiß nicht, ob investiert, aber zumindest Partner die mit denen. Also das ist schon irgendwie, glaube ich, ganz spannend von außen zu betrachten. Aber lass uns mal über diese Psyche nochmal das Endkunden sprechen kurz, weil ihr konzentriert euch ja jetzt, hast du gesagt, same day oder maximal next day, habe ich richtig verstanden. Ne? Das ist ja quasi so ein bisschen euer Claim fast, ne? Euer Kundenversprechen.
Genau. Ne? Also ja. die Positionierung ist eigentlich genau zwischen dem, ich nenne es jetzt mal Quick-Commerce beziehungsweise Instant Delivery und auf der anderen Seite des Kontinuums haben wir die Kollegen aus dem Standardgeschäft, also ich sage jetzt mal DHL, Hermes, wo man dann nach zwei, drei Tagen sein Paket bekommt. Wir sind genau in der Mitte positioniert. Das heißt, wir konsolidieren auf jeden Fall, um die Effizienz zu schaffen, was man ja im Quick-Commerce nicht immer gewährleisten kann. Aber wir sind natürlich jetzt nicht in der Trägheit oder in der Langsamkeit verhaftet, wie das jetzt beispielsweise die großen Player sind. Mhm. Das heißt, wir sind genau in diesem Sweet-Spot zwischen Quick-Commerce und Standard-Carrier positioniert.
Und da hast du ja jetzt zum Beispiel auch einen Quick-Commerce-Anbieter wie Arrive zum Beispiel, ne? die irgendwo theoretisch euch auch die Butter vom Brot nehmen könnten. Siehst du die als Wilderer in eurem Bereich oder ist das ein ganz anderes Thema?
Ich würde sagen, das ist ein anderes Thema insofern, als dass die Kollegen A, das ganze Thema unkonsolidiert machen, dadurch, dass sie eine Ship-from-Store-Lösung haben. Mhm. Das ist zumindest das, was sie bisher gemacht haben. Es kann sein, dass sie vielleicht jetzt demnächst auch Fulfillment-Center aufbauen. Aber da ist auch nochmal ein weiteres Thema. Wenn ich als Konsument beispielsweise ein iPhone kaufen möchte, dann glaube ich tatsächlich, werde ich tendenziell immer eher zu Apple gehen, weil Apple auch einfach eine riesige Werbemaschine, aber eine entsprechende Bekanntheit hat und würde mir dann bei Apple eine sehr schnelle und für mich passende Lieferoption aussuchen, die meinetwegen eine Ship-from-Store-Lösung ist. Mhm. Aber ich habe noch meine Zweifel, dass Arrive sich so positionieren kann, dass die ganzen Brands, die sie da vertreten, dass sie die sozusagen ausstechen können in Form des Markenauftritts. Also wenn ich mir sage, ich kaufe mir ein iPhone, dann denke ich an Apple, ich denke noch nicht an Arrive. Und ich glaube, das wird nochmal eine wichtige Aufgabe sein von den Kollegen, da sich entsprechend zu positionieren. Und da muss man auch fairerweise sagen, wir haben ja auch ein Same-Day-Angebot und wir haben auch eine Ship-from-Store-Komponente. Und da würde ich jetzt sagen, wir nehmen uns da nicht direkt die Butter vom Brot, weil die Kunden, die wir da bedienen, das sind auch entsprechende, ich sag jetzt mal, Volumenkunden. Das heißt, da werden dann auch pro Store am Tag einige Lieferungen rausgeschickt. Und die Frage, die es bei den Arrive-Produkten noch für mich zu klären gibt, sind es Produkte, die in einer entsprechenden Regelmäßigkeit gekauft werden. Also ich kann für mich sprechen, so regelmäßig kaufe ich kein iPhone oder ähnliche Artikel, die jetzt vielleicht bei Arrive im Sortiment enthalten sind.
Ja, ich will keine Werbung machen für Arrive. Ich habe da noch nie bestellt, aber ich weiß von Leuten, die mehrfach einen Geburtstag vergessen haben und dann immer da quasi zugegriffen haben, weil sie halt quasi für jemanden, der seinen Kalender nicht im Griff hat, dann zumindest eine gute Option sind. Trotzdem könnte es ja sein, und vielleicht, ich wollte ja über die Kunden oder die Kundenerwartung sprechen und die Psyche. Was hat denn quasi, also warum ist denn dieses Thema schnelle Lieferung überhaupt so wichtig? Also das ist mir noch gar nicht ganz klar. Und vielleicht kannst du das mal versuchen zu beziffern. Wenn man jetzt bei dem Beispiel iPhone bleiben würde, wenn jetzt ein Apple bei sich im Checkout anbieten würde, ich weiß nicht, ein iPhone, was kostet das? 1.000 Euro, sagen wir mal, und Same-Day-Delivery oder du bekommst es in 30 Minuten für 1.020 Euro. Ist das ein Case, wo du sagst, das ist ungefähr die Größenordnung, wo das für Leute interessant wird? Oder was hat das hinterher für einen Wert?
Ja, das ist tatsächlich eine sehr spannende Frage. Also grundsätzlich ist ja die Abwägung Cost-Benefit. Und ich glaube, der Benefit ist auf jeden Fall da, wenn die Lieferzeit oder der Zeitraum zwischen Bestellung und Erhalt der Lieferung, dass der nicht zu groß wird. Die Frage ist dann noch, wie viel Zahlungsbereitschaft existiert bei dem Kunden, um diese Zeit weiter zu verkürzen. Also genau das, was du gesagt hast, gerade dein Beispiel, ein Freund oder Freundin hat vergessen, ich brauche noch ein Geburtstagsgeschenk, da ist die Zahlungsbereitschaft wahrscheinlich etwas höher. Wenn du aber sagst, hey, ich habe mein aktuell laufendes iPhone, ich würde gerne das neue iPhone haben, aber mein jetziges funktioniert auch noch, dann ist es für mich wahrscheinlich einerlei zu sagen, ob ich es jetzt heute noch bekomme oder morgen. Eine Woche will ich aber auch nicht drauf warten, weil da habe ich es jetzt gekauft und jetzt möchte ich es auch gerne möglichst zügig haben. Und ich glaube, das ist im Endeffekt die Abwägung. Ich glaube, was man festhalten kann, rein psychologisch, die Customer Experience ist natürlich umso besser, desto weniger Zeit zwischen Bestellung und tatsächlichem Erhalt des Produktes liegt. Aber da geht dann sozusagen immer nochmal das Thema mit einher, was ist denn auch der Preispunkt oder die Preisbereitschaft für den Kunden, die Lieferung noch schneller zu bekommen. Und das ist, glaube ich, eine Abwägung. Da sehen wir zumindest am Markt ganz unterschiedliche Ausprägungen. Es gibt, wie du gerade beschrieben hast, Situationen, wo die Zahlungsbereitschaft relativ hoch ist. Es gibt andere, wo die Zahlungsbereitschaft gar nicht vorhanden ist. Das kommt immer auf den jeweiligen Fall an.
Jetzt haben wir noch gar nicht über die Runde gesprochen. Ich bin aber auch gar nicht sicher, von wann diese Runde ist. Ich habe gesehen, bei Crunchbase wurde sie announced schon im Juni. Die Meldung, habe ich gesehen, hier ist von Ende Juli. Ja, hol uns doch mal ab.
Ja, tatsächlich ist es so, dass wir die Gespräche schon relativ früh aufgenommen hatten und wir haben uns auch tatsächlich ganz bewusst für einen Investor entschieden, mit dem wir diese Gespräche aufgenommen haben. Der kommt aus dem Private Equity Umfeld und das heißt, der Prozess, der war jetzt nicht so kurzweilig, sondern es hat eine Weile gedauert, aber wir sind jetzt umso zufriedener und glücklich, dass wir ihn mit an Bord haben. Um das jetzt sozusagen mal aufzuklären, tatsächlich ist im Juli sozusagen die Runde durchgegangen und im Juli haben wir dann mit der Kommunikation begonnen, deswegen seitdem ist es offiziell. Hintergrund zu dem Investor, sein Name ist Ralf Hub, er ist, wie gesagt, relativ bekannter Private Equity Investor in Deutschland, einige Deals wie Douglas zum Beispiel gemacht oder Taco Fashion, und hat aber jetzt zuletzt, und das ist eigentlich das, wo wir auch seine Expertise für uns hernehmen, er hat InPost, das ist der polnische Marktführer für Locker Deliveries, tatsächlich groß gemacht und jetzt zuletzt auch an die Börse gebracht, war der erfolgreichste Tech-Börsengang seit 2017 in Europa, also schon eine ziemliche Nummer und kennt sich dementsprechend in dem Space auch aus. Und das war für uns eigentlich die absolut wichtigste Komponente, dadurch, dass wir, ich sage jetzt mal aus der finanziellen Perspektive, erstmal nicht darauf angewiesen waren, externe Gelder aufzunehmen. Wir wollten zusätzliches Kapital aufnehmen, um schneller wachsen zu können. Aber wir waren durch unsere Profitabilität im operativen Geschäft schon imstande zu sagen, wir suchen uns das ganz gewählt aus. Und mit ihm haben wir jetzt auch einen Investor, der uns sozusagen nicht zwingt, sage ich jetzt mal, diese typische VC-Entwicklungslaufbahn einzunehmen, wo es dann heißt Wachstum, Wachstum, Wachstum und die nächste Runde, sondern wir können hier wirklich zum jetzigen Zeitpunkt zumindest noch schalten und walten, Heißt nicht, dass wir diese Richtung nicht zu einem späteren Zeitpunkt einschlagen. Aber mit ihm haben wir, wie gesagt, da entsprechenden Freiraum und vor allem extreme Fachexpertise, die er dann an den Tisch bringt. Und das hilft uns zum jetzigen Zeitpunkt extrem weiter.
Kann man denn dieses Thema zumindest letzte Meile überhaupt richtig lösen, ohne dass man irgendwann ins Lockergeschäft einsteigt?
Das ist eine berechtigte Frage. Wir haben uns da relativ viele Gedanken drüber gemacht, haben auch viel mit Ralf zu diesem Thema gesprochen. Und wir sehen das aus folgender Perspektive. Ich glaube, dieses Locker-Konzept, das ist für einige Märkte absolut relevant. Und ich glaube, es gibt ein paar Märkte, braucht man nicht drüber sprechen, sei es jetzt Polen mit Inpost, sei es Skandinavien oder Benelux, wo sich einige Player mit diesem Konzept schon sehr gut etabliert haben. Wenn man sich aber in Deutschland umschaut, dann stellt man einiges fest, zum Beispiel, dass die DHL noch nicht so ein richtig durchdringendes Locker-Netzwerk aufgebaut hat. Hermes und DPD, die das gemeinsam gestartet haben, haben es auch eingestellt. Und jetzt gibt es natürlich wieder einige Player, die auf den Markt drängen und das machen. Auch da vielleicht nochmal, um das Ganze in den Kontext zu setzen, dieses Locker-Konzept ist wirklich nur dann ein spannendes Konzept, wenn man auch eine entsprechende Marktdurchdringung erreicht hat. Das ist beispielsweise auch bei InPost passiert damals. Man hat sich mit der internationalen Expansion wenig verzettelt, mit dem Ergebnis, dass man sich auf die Kernmärkte zurückgezogen hat, in dem Falle England und Polen, und hat dann dort sozusagen sich darauf fokussiert, die entsprechende Dichte zu erreichen. Und dadurch ist das Geschäft dann wirklich spannend geworden. Das heißt, für den deutschen Markt braucht es A, eine große, große Durchdringung. Das ist extrem wichtig. Und B, ist der deutsche Markt aber insofern noch speziell, weil wir noch relativ viele Alternativen haben. Ja, als Beispiel, in Skandinavien ist eine Nachbarschaftszustellung undenkbar, in Deutschland ist sie gang und gäbe. Das heißt, man muss da auf jeden Fall bei der Bewertung dieser unterschiedlichen Konzepte die Marktgegebenheiten definitiv berücksichtigen, um dann zu beurteilen, ob das Ganze dann am Ende des Tages funktioniert. Ich glaube, es wird mit dem zunehmenden Paketvolumen, was wir in den Städten sehen, relevanter werden und es wird mit Sicherheit auch einige Player geben, die sich dann der Sache annehmen und mit der Zeit ein signifikantes Netzwerk aufbauen. Das ist aber auch für uns, also jetzt aus der Perspektive Urbify, nicht so relevant. Der Hintergrund ist ganz einfach der, wir sind ein Premium-Anbieter, der dann zustellt, wenn die Leute zu Hause sind. Wir haben Stand jetzt Zustellquoten beim ersten Zustellversuch jenseits der 99%. Und das bedeutet, für die wenigen Pakete, die tatsächlich beim ersten Zustellversuch nicht zugestellt werden können, da würde sich zumindest von unserer Perspektive aus nicht lohnen, ein solches Lockernetzwerk aufzubauen. Zu einem späteren Zeitpunkt, wenn es ein solches Lockernetzwerk gibt, dann könnte man vorstellen, daran zu partizipieren oder daran teilzunehmen. Aber Stand jetzt ist es für uns auf jeden Fall kein relevantes Thema.
Und diese Zustellquoten, das war jetzt der letzte Punkt, den ich nochmal kurz besprechen wollte. Du hast ja vorhin euren Tech-Hub in Kroatien erwähnt, ne, den ihr noch parallel betreibt. Sag doch noch mal ein bisschen was zu der Software an sich und vor allem, für wen sich denn ein Tech-Hub, also vielleicht kannst du mal beschreiben, wie der aufgebaut ist, aber vor allem, für wen sich so ein Tech-Hub in Kroatien lohnen würde.
Ja, grundsätzlich ist es so, dass wir unseren Ursprung ja als in der Softwareentwicklung haben. Das heißt, wir haben ja wirklich mit Softwareentwicklung begonnen und sind dann sukzessive in Richtung operatives Geschäft gewachsen. Und dann stärker, dass das Thema Logistik aufgebaut. Das heißt, es kommt sozusagen ein bisschen aus dem Heritage. Aber ich glaube, dass das ein extrem relevanter Punkt ist, weil das ist auch eine Sache, die wir bei vielen anderen Playern in Deutschland beobachten können, sei es jetzt schon, ich sag mal, länger etablierten Playern im Markt, die so ein bisschen in diesem E-Commerce-Space unterwegs waren, aber auch gerade jetzt bei neuen Anfängern, sage ich jetzt mal, die auch unsere Konkurrenz in Anführungszeichen darstellen. Viele von denen nutzen White-Label-Lösungen, beispielsweise aus den USA, die dazu führen, dass sozusagen die eigene Innovationskraft eingeschränkt wird durch die Möglichkeiten, die einem der White-Label-Anbieter bietet oder halt auch nicht. Und das war eine Richtung, die wir überhaupt nicht einschlagen wollten, sondern wir haben gesagt, die Software ist essentiell für das, was wir am Ende des Tages als Service unseren Kunden bieten können. Und dementsprechend muss diese Software auch in unserer Hand liegen. Und bisher würde ich sagen, gibt uns diese Strategie auch recht, weil wir im Endeffekt auf jede Kundenbedürfnisse individuell eingehen können und dementsprechend auch überzeugende Angebote stören können. Und das wird am Ende des Tages auch meines Erachtens nach den Wert einer Firma determinieren, ob man nun eine Software irgendwo extern eingekauft hat und dann per se ausschließlich ein Logistikunternehmen ist oder ob man es wie in unserem Falle, ob man als Logtech-Unternehmen gilt und beides in Anführungszeichen kombiniert. Und die ganze IP, die wir aufgebaut haben, liegt in unserer Hand und das ist definitiv ein Asset.
Und Kroatien aus Kostengründen oder weil man hier in Berlin einfach gerade keine... Also also Entwickler nicht ausreichend gut findet?
Nun, wir haben seinerzeit angefangen, mit einem Venture-Studio zusammenzuarbeiten in Kroatien, Martian & Machine. Tatsächlich sind auch jetzt zwei der Kollegen, die Martian & Machine mit aufgebaut haben, Mitgesellschafter bei Urbify. Aha. Und dementsprechend haben wir da einen relativ guten Draht und entsprechend auch eine gute Vernetzung vor Ort. Faktisch ist es aber auch genau so, wie du gerade gesagt hast, dass gewisse Kostenvorteile natürlich auch noch eine Rolle spielen. Auch die Verfügbarkeit von qualifiziertem Personal spielt da eine wichtige Rolle. Das heißt, es ist, ich sag mal in Anführungszeichen, erstmal aus der Nähe der Person heraus entstanden. Aber jetzt so im Nachhinein betrachtet, ist es auf jeden Fall auch der richtige Schritt gewesen. Und ich glaube, jeder, der in Deutschland nach qualifiziertem Personal sucht, wird relativ zügig feststellen, dass Remote-Angebote eher Standard sind als die Ausnahme, gerade bei qualifiziertem Personal. Hm. Dementsprechend, glaube ich, sind wir da schon ganz gut aufgestellt.
Und Stichwort qualifiziertes Personal, ihr sucht wahrscheinlich nur Mitarbeiter, ne?
Absolut. Ja. Also wir sind fortlaufend auf der Suche. Also gerade im Tech-Bereich sind wir fortlaufend am Screenen und gucken, wer unser Team noch bereichern könnte. Aha. Aber auch in anderen Bereichen sind wir gerade dabei. Und dadurch, dass wir jetzt sehr starkes Wachstum hingelegt haben, wie so häufig, müssen da jetzt noch einige Prozesse nachgezogen werden. Das heißt, ich sage jetzt mal Finanzbereiche, also indirekte Bereiche, aber auch im operativen Bereich suchen wir da auf jeden Fall noch qualifiziertes Personal. Und wie gesagt, wenn das hier jemand hört und Interesse hat, wir sind jederzeit offen für Initiativbewerbung.
Super. Haben wir sonst was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
Ach, grundsätzlich erstmal nicht, würde ich sagen. Also ein wichtiges Thema, was uns noch am Herzen liegt, ich glaube, das ist auch nochmal wichtig anzusprechen. Das ganze Thema Logistik hat ja immer so ein bisschen den Ruf, dass das ganze Thema nicht nachhaltig ist. Und ich glaube, das ist eine Sache, wo wir uns als Urbify der Sache definitiv annehmen und auf jeden Fall gestalten wollen. Bedeutet, wir sind, ich sag mal, sehr, sehr vernünftig oder sehr, sehr rational im Umgang mit der ganzen Thematik. Das bedeutet, wir sagen jetzt nicht, von heute auf morgen machen wir alles mit elektrischen Fahrzeugen, weil das einfach aufgrund von, ich sag mal, Kapazitätsschwankungen beziehungsweise Ladeinfrastruktur beziehungsweise auch der vorhandenen Technologie am Markt gar nicht so ohne weiteres zu bewerkstelligen ist. Aber wir wollen uns ganz sukzessive in genau diese Richtung entwickeln, sodass wir jetzt auch schon knapp 50% unserer Flotte mit elektrischen Fahrzeugen ausgestattet haben. Und diese Zahl wollen wir kontinuierlich erhöhen, um dann entsprechend auch, ich sag mal, einen positiven Beitrag für die Umwelt leisten zu können, in dem Bereich, in dem wir uns bewegen. Ich glaube, auch das ist man gerade jetzt in der Verantwortung in der heutigen Zeit, jeder Unternehmer, gerade jetzt auch die jungen Kollegen, die alle mit uns in diese Richtung arbeiten, ist das auf jeden Fall noch ein wichtiges Thema, dem wir uns auf jeden Fall stark widmen.
Könnten wir jetzt wahrscheinlich auch nochmal lange darüber diskutieren, ne? Weil ich finde natürlich Logistik, also jetzt Lebensmittel weniger, aber Logistik hängt natürlich immer am Konsum hinten dran, ne? Und ich hätte jetzt fast die Hoffnung, das ist jetzt schlecht für euer Modell hinterher, aber ich hätte fast die Hoffnung, dass man irgendwie weniger konsumiert, jetzt also auch gerade aufgrund der makroökonomischen Situation, aber auch weil wahrscheinlich so ein Umdenken kommt, ne? Und dass dann, also ne, ich will jetzt nicht sagen, Modelle wie eure nicht mehr gebraucht werden, aber halt eben nicht mehr so boomen, weil ne, letztendlich würden wir uns, glaube ich, alle wünschen, es würde so ein Tick runtergefahren beim Konsum. Oder wie siehst du das?
Definitiv. Aber das ist, glaube ich, ein makroökonomisches Thema, wie du schon richtig angesprochen hast. Ich glaube, wir alle werden gar nicht großartig auf die Kundenwünsche oder die Kundenerwartungen da Einfluss nehmen können. Zumal es gibt auch sehr viele Unternehmen, die vom Konsum profitieren. Ja? Also jetzt, ich sag mal, der gesamte E-Commerce ist im Endeffekt darauf ausgelegt. Das heißt, die werden wahrscheinlich auch nicht großartig dazu beitragen, dass der Konsum gerade im Online-Geschäft abnimmt. Mhm, genau. Nichtsdestotrotz gebe ich dir vollkommen recht. Eine Sache ist, glaube ich, ganz klar, die Volumina, die inzwischen gerade bei der Paketlogistik bewegt werden, die sind für unsere Städte kaum mehr nachhaltig. Mhm. Das heißt, da müssen wir uns auf jeden Fall gute Konzepte überlegen. Wir müssen uns auch nachhaltige Konzepte überlegen. Da sind wir dran und ich glaube, wir gehen da die richtigen Schritte. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass diese Aufgabe eher bei den Logistikunternehmen liegt, als vielmehr bei den E-Commerce-Playern, weil die E-Commerce-Player prinzipiell erstmal ganz andere Absichten und Ziele verfolgen und der Logistiker da deutlich mehr Einfluss drauf nehmen kann, wie dann die Auslieferung am Ende des Tages erfolgt. Deswegen sehe ich die Aufgabe da tatsächlich bei den Logistikunternehmen. Ich glaube, einige Logistikunternehmen in der Branche nehmen diese Verantwortung schon wahr, mal mehr, mal weniger. Aber es muss am Ende des Tages eher darüber gesprochen werden, wie die wie die Volumina konsolidiert werden können, als alles andere. Also es macht ja sozusagen, streng genommen macht es keinen Sinn, wenn in meinem Haus beispielsweise der DHL-Mann vorbeikommt und dann Hermes 5 Minuten später nochmal vorbeifährt und jeweils mir ein Paket bringt. Das muss streng genommen nicht sein.
But there is one more thing.
One More Thing wird präsentiert von
OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business.
Also Ben, es ist wirklich sehr, sehr spannend. Als letzte Frage, wie immer, bevor ich dich gehen lasse, wir haben ja eine Kooperation mit OMR Reviews und bitten deswegen jeden unserer Gäste nochmal so ein, ja, ich weiß nicht, ein Alltagstool, ein Lieblingstool, ein Tool, das sie gerne weiterempfehlen möchten, vorzustellen. Und da bin ich sehr gespannt, was du mitgebracht hast.
Klar, gerne. Jetzt sind natürlich schon ein paar Tools vorgestellt worden, auch welche, die ich sehr gerne nutze. Aber deswegen möchte ich gerne ein anderes Tool vorstellen, was wahrscheinlich Common Sense ist, aber aus meiner Perspektive gerade eine wahnsinnige Entwicklung hinlegt, und das ist Google Meet. Ich glaube, Google hat inzwischen verstanden, dass dieses Thema Kollaboration here is to stay, und deswegen sehen wir jetzt gerade, wie sich Google gerade in die Richtung entwickelt, Google Meet stärker als Kollaborationstool und nicht mehr nur als, ich sage jetzt mal, Videokonferenztool zu etablieren. Und deswegen würde ich sagen, bin ich sehr gespannt, was da jetzt in der nahen Zukunft bei Google Meet noch passieren wird. Deswegen mein Tipp auf jeden Fall Google Meet oder die gesamte G Suite, was dahinter hängt, ist auf jeden Fall ein cooles Tool, und da wird noch einiges kommen, meiner Meinung nach.
One More Thing wurde präsentiert von
OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 15€ Amazon-Gutschein unter moin.omr.com/insider.
Also Ben, ganz, ganz großartig. Dann, ich sag mal, toi, toi, toi für die nächsten Schritte, und wir bleiben in Kontakt, wenn es große Neuigkeiten gibt bei euch. Sag gerne Bescheid, ja?
Das mache ich. Vielen lieben Dank. Mach's gut, Jan.
Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
Vielen Dank an Jan Thomas und Ben Stolze, Founder und CEO von Urbify, für das Gespräch. Sie sprachen anlässlich der Investition durch Ralf Hüb. Das war's auch schon mit Startup Insider Daily für heute Mittag. Ich wünsche euch weiterhin gutes Gelingen und sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Das war Startup Insider Daily, der tägliche Podcast der deutschen Startup-Szene. Falls dir der Podcast gefallen hat, gib uns doch bitte 5 Sterne bei Apple Podcast und hinterlasse eine kurze Rezension. Damit hilfst du uns, diesen Podcast bekannter zu machen. Und natürlich freuen wir uns, wenn du deinen Freunden, Bekannten und Kollegen von diesem Podcast erzählst. Abonniere Startup Insider Daily noch heute auf Spotify, Apple Podcast oder Amazon Music oder in deiner Lieblings-Audio-App.